Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Unabhängigkeitstag der Ukraine wurde heute in Kiew eine Militärparade abgehalten. In der Ostukraine gab es darauf offenbar eine zynische Antwort. In Donetsk treiben pro-russische Rebellen gefangene Regierungssoldaten durch die Straßen. Im boomenden Markt der Fernbusse bleibt die Sicherheit ab und an auf der Strecke. Und Bundesliga-Neuling Paderborn verschafft sich am ersten Spieltag Respekt. Heute vor 23 Jahren erklärte sich die Ukraine unabhängig von Moskau. Fast die gesamte Bevölkerung stand dahinter. Selbst auf der Krim, schon damals mit überwiegend russischsprachiger Bevölkerung, gab es mehr Zustimmung als Ablehnung. Und in der Region Donetsk im Osten des Landes waren sogar mehr als 80% für die Unabhängigkeit. Und heute? Heute ist die Krim de facto wieder russisch. In der Ostukraine sterben Menschen im Kampf um die Frage Russland oder Europa. Die Regierung in Kiew ist fragil, wollte heute aber Stärke zeigen am Unabhängigkeitstag einer Nation, die eigentlich keinen Grund zum Feiern hat. Udo Lilischkis.
Es war kein leichter Tag für Petro Poroschenko. Noch vor Beginn der großen Parade ehrte er die erschossenen Maidan-Demonstranten, die den Machtwechsel in Kiew mit ihrem Leben bezahlten. Ihnen sind inzwischen weit über 600 ukrainische Soldaten und noch mehr Zivilisten gefolgt, eine schwere Bürde. Rituale dann, die an Sowjetzeiten erinnern, aber die Inbrunst, mit der auch Präsident Poroschenko heute die ukrainische Hymne mitsang, demonstrierte eher eine Kampfansage an die ehemaligen Waffenbrüder in Moskau. Kosaken dann ukrainischer Freiheitskampf schon im Mittelalter. Auch jetzt, so Poroschenko, kämpfe das ganze Land für seine Unabhängigkeit. Dieser Krieg, der in die Geschichte eingehen könnte als der patriotische Krieg von 2014, ist einer gegen einen ausländischen Aggressor. Man werde von sofort an den Tag der Vaterlandsverteidiger nicht mehr mit Russland gemeinsam im Februar feiern, so Poroschenko, sondern nur noch die Verteidiger der Ukraine ehren. Solche Soldaten also, Männer, die jetzt in der Ostukraine kämpfen. Poroschenko kündigte an, den Wehretat deutlich zu erhöhen. Frühere Regierungen seien nicht auf solch einen heimtückischen Betrug vorbereitet gewesen. Das russische Fernsehen zeigte heute Abend ausgiebig eine Gegenveranstaltung der Separatisten in Donetsk. Ukrainische Kriegsgefangene wurden einer aufgeheizten Menschenmenge vorgeführt und von der als Kämpfer der faschistischen Junta in Kiew beschimpft. Wie im Zweiten Weltkrieg, so dieser russische Reporter, werde nach der Vorführung gefangener Wehrmachtssoldaten die Straße gereinigt. Petro Poroschenko hatte wohl auch diese Bilder im Kopf, als er in Odessa eine Parade seiner Flotte abnahm, beziehungsweise deren kümmerlicher Reste. Während sein Kontrahent Wladimir Putin in Moskau auf zwei hochmoderne Hubschrauberträger aus Frankreich wartet, konnte Poroschenko nur noch trotziger singen. Dass Putin ihm in diesem Jahr nicht zum Unabhängigkeitstag gratuliert hatte, war da wohl nur noch eine Bestätigung seiner düsteren Ahnungen.
Die Ukraine braucht starke Partner und Deutschland gilt als stark. So stark, dass es an vielen Orten und auf vielerlei Weise eingreifen könnte. Nicht nur die Ukraine streckt den Arm aus, Israel will Rückendeckung von der Bundeskanzlerin, die Kurden im Irak Waffen, um die islamistischen Terroristen zu bekämpfen. So jettet oder telefoniert Angela Merkel durch die Welt, führt Gespräche mit Protagonisten der Kriege und Krisen. Im ARD-Sommerinterview des Berichts aus Berlin mit der Kanzlerin drehte sich somit vieles um die neue deutsche Rolle. Robin Lautenbach.
Es ist ein Sommerinterview der etwas anderen Art. Kaum Innenpolitik, keine Spitzen gegen den politischen Gegner. Die Kanzlerin wird vor allem zu den internationalen Brandherden befragt. Beispiel Ukraine. Gestern noch war Angela Merkel in Kiew. Heute bekräftigt sie das Recht der Ukrainer, ihren eigenen Weg zu gehen.
Die Europäische Union würde niemals, wenn die Ukraine sagt, wir gehen jetzt zur Eurasischen Union, daraus einen Riesenkonflikt machen, sondern wir setzen auf die freiwillige Entscheidung. Ich setze allerdings auch auf die territoriale Integrität der Ukraine und darauf, dass alle Ukrainerinnen und Ukrainer gehört werden. Das ist aber auch der Plan des Präsidenten Poroschenko.
Doch lässt sich mit Putins Russland überhaupt noch über die Ukraine reden?
Wir wollen mit Russland vernünftige Beziehungen haben. Wir sind aufeinander angewiesen und haben im Übrigen im Rest der Welt noch so viele Konflikte, an denen wir gemeinsam arbeiten sollten, dass ich hoffe, dass wir ein Stück vorankommen. Aber ich kann es nicht voraussagen.
Dann das drängendste Problem, der Terror der IS-Milizen im Nordirak. Angela Merkel begründet, warum die Bundesregierung sich entschlossen hat, den Kurden Waffen zu liefern, auch auf die Gefahr hin, dass diese Waffen einmal in falsche Hände geraten könnten.
Jetzt haben wir die Lieferung von Waffen, das in einem Zusammenhang, in einem Ausnahmefall, wie wir ihn bis jetzt noch nicht gesehen haben, wo einfach ein Völkermord vor aller Augen verübt wird von den islamischen Staatsmilizen, die terroristisch agieren in einem strategischen und entschlossenen Handeln gegen alle Andersdenkenden.
Also beispielsweise Panzerabwehrraketen für die Kurden. Heißt das, dass nun auch deutsche Soldaten in den Irak geschickt werden?
Natürlich kann es sein, dass es Einweisungen an Geräten gibt, die muss man aber nicht unbedingt auf irakischem Gebiet machen. Darüber ist noch nicht abschließend entschieden, aber wir werden auf keinen Fall Kampftruppen in den Irak schicken.
Aber dass deutsche Soldaten hingehen könnten mit einer anderen Aufgabe, wollen Sie nicht ausschließen?
Ich kann das jetzt aber auch nicht bestätigen. Wir haben bis jetzt keine konkreten Pläne dazu.
Keine Pause in der Außenpolitik. Am Abend schon ist die Kanzlerin in Spanien, kurz Besuch bei Ministerpräsident Rajoy.
Vor etwa einem Jahr nahm die Terrormiliz Islamischer Staat einen Deutschen in Syrien als Geisel. Und wie heute bekannt wurde, ließen ihn die Islamisten offenbar im Juni wieder frei. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Wie die Welt am Sonntag berichtet, stammt der 27-Jährige aus Brandenburg. Die Zeitung erwähnt weiter eine substanzielle Gegenleistung. Das Auswärtige Amt wies jedoch Spekulationen zurück, dass Lösegeld gezahlt worden sei. Unterdessen gab US-Außenminister Kerry bekannt, dass auch ein in Syrien entführter US-Journalist wieder frei sei. Der Reporter hatte sich offenbar seit 2012 in der Hand der radikal-islamischen Al-Nusra-Front befunden. Israel will seine Offensive gegen den Gazastreifen fortsetzen. Premierminister Netanyahu drohte, so lange Luftangriffe zu fliegen, bis von dort kein Beschuss mehr zu erwarten sei. Neben den Angriffen aus dem Gazastreifen ist Israel nun auch aus dem Libanon beschossen worden. Zudem schlugen Raketen aus Syrien auf den Golanhöhen ein, die Israel besetzt hält. In Libyen herrscht weiter Chaos. Eine islamistische Miliz hat nach eigenen Angaben den internationalen Flughafen der Hauptstadt Tripolis erobert. Die Anlage war seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi 2011 unter Kontrolle anderer Kämpfer, die der Übergangsregierung nahestehen. In Libyen versuchen mehrere Rebellengruppen, ihre Interessen mit Gewalt durchzusetzen. Bei einem Erdbeben im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens 87 Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Der Erdstoß hatte eine Stärke von 6,0 und beschädigte Gebäude. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte waren die Erschütterungen die schwersten in der Region seit 25 Jahren.
In anderen Ländern gibt es sie bereits seit Jahrzehnten, den legendären Greyhound, in den USA sogar seit einem Jahrhundert. Fernbusse. Bei uns in Deutschland ist die Branche dagegen noch jung. Ihr rasanter Ausstieg begann 2013 mit dem Fall des Monopols der Bahn für den Personenfernverkehr. Und seither boomt das Geschäft. Allein in diesem Monat gab es bundesweit bisher 30.000 Fahrten. Der Markt ist heiß umkämpft. Zig Unternehmen buhlen um Kunden. Und in diesem Konkurrenzkampf nimmt mancher Betreiber offenbar bewusst Sicherheitsrisiken in Kauf. Denn die Fahrer, so haben Christina Hofmeier und Björn Siebke recherchiert, arbeiten unter heftigem Druck.
Der zentrale Busbahnhof in Hannover. Unterwegs mit einem Busfahrer, der nicht erkannt werden will. Der Platz weckt unangenehme Erinnerungen in ihm.
Es gab Momente, da hat man alles doppelt gesehen. Man war nicht sicher, ob man über Grün gefahren ist oder über Rot, weil der Körper übermüdet war. Man kannte die Strecke auswendig, aber richtig konzentriert war man nicht.
Mehr als 60 Stunden pro Woche, einmal sogar mehr als 19 Stunden an einem Tag hat er gearbeitet. Für ein niedersächsisches Subunternehmen, das im Auftrag einer großen Fernbuslinie fährt. Ist er ein Einzelfall? Bei Kontrollen am Busbahnhof in Hannover gab es seit März bei mindestens der Hälfte der Busse Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten. Der Druck auf die Fahrer ist offenbar groß, wie auch dieser Busfahrer bestätigt. Bis vor wenigen Monaten ist er für meinen Fernbus gefahren.
Es wird erwartet, dass man gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstößt. Und wenn es an einer Stunde oder zwei hapert am Ende des Tages, dann sagt man, ja mein Gott, dann ist es halt so.
Als Marktführer stellvertretend gefragt, teilt mein Fernbus zu solchen Verstößen schriftlich mit: Mein Fernbus verpflichtet jeden Buspartner vertraglich zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Zudem habe das Unternehmen bei eigenen Stichproben nur in sehr wenigen Fällen Verstöße festgestellt. Die Gewerkschaft Verdi weiß sehr wohl von Verstößen in der Branche insgesamt und fordert Konsequenzen.
Aus unserer Sicht müssen auch die Kontrollen verstärkt werden. Nicht nur in den Stadtgebieten, sondern auch auf den Autobahnen. Aus unserer Sicht braucht die Bundesanstalt für Güterverkehr mehr Personal. Die kontrolliert ja auch die Fernbusse neben den LKWs. Und die Kontrollen müssen einfach intensiviert werden.
Kontrollen allein werden die Situation aber nicht verbessern. Damit es der Branche allgemein und damit auch den Busfahrern besser geht, müssten wohl auch die Fahrpreise steigen.
Zum Sport. Seit heute schreibt auch Überraschungsaufsteiger SC Paderborn mit an der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Manch einer prophezeit in Ostwestfalen ein kurzes Kapitel. Oka Gundel, wie lief's denn heute gegen Mainz?
Ja, also ich würde sagen, es war ein gutes erstes Mal für den SCP, denn der Aufsteiger hat gleich beim Debüt auch den ersten Punkt gesammelt. Und fast hätte es sogar gleich beim ersten Spiel zum ersten Sieg gereicht, aber eben nur fast. Der Ausflug in das Fußball-Oberhaus ist für alle Paderborner ein Erlebnis, bei dem man sich vorgenommen hatte, jeden einzelnen Moment zu genießen. Doch auf einen dieser magischen Bundesliga-Momente hätten die Ostwestfalen heute ganz sicher liebend gerne verzichtet. Tja, und mithalten und vielleicht den Klassenerhalt schaffen wäre ja fürs Erste auch mal nicht so schlecht. Eine Parallele zum Paderborn-Spiel gab es im Borussia-Park in Mönchengladbach, denn auch dort fiel ein sehr später Ausgleichstreffer, allerdings für den Gastgeber. Gladbach hatte es seinem Weltmeister zu verdanken, dass ein Fehlstart gegen Angstgegner Stuttgart doch noch verhindert werden konnte. Gejubelt werden darf ab sofort auch wieder in der Formel 1, denn auch dort ist wie beim Fußball die Sommerpause beendet. Der glückliche Gewinner beim Großen Preis von Belgien in Spa heißt Daniel Ricciardo. Allenfalls mittelmäßige Stimmung dagegen herrschte nach dem Rennen bei den beiden Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Sie brachten sich nach einer unnötigen Kollision selbst um einen möglichen Doppelerfolg. Ein Australier also gewinnt in Spa, ein Norweger siegt in Hamburg. Radrennfahrer Alexander Christoph hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Xai Classics gewonnen. Im Massenspurt nach 247 Kilometern ließ der zweifache Etappensieger der Tour de France den deutschen Mitfavoriten André Greipel und Marcel Kittel keine Chance.
Am Schlusstag der Europameisterschaften in Berlin sorgte Wasserspringerin Nora Subchinski noch einmal für Jubel bei den deutschen Fans. Im Finale vom 3-Meter-Brett holte die 26-jährige Berlinerin eine Bronzemedaille und somit im 9. Wettbewerb das 10. Edelmetall für die deutsche Mannschaft. Die Beckenschwimmer blieben dagegen ohne zählbaren Erfolg. Für Schlussschwimmer Paul Biedermann und die 4x100-Meter-Lagenstaffel reichte es nur zum 4. Platz. Zu den bislang gewonnenen 6 Medaillen kommt also keine weitere hinzu.
Ja, die Schwimm-Europameisterschaften in Berlin sind also vorbei. Ab sofort fällt demnach nur noch der Sommer ins Wasser. Oder Sven Plöger, können Sie uns Hoffnung auf besseres Wetter machen?
Naja, Pina, ich kann zumindest Hoffnung auf ein bisschen wärmere Luft machen im Verlauf dieser Woche. Also das Wetter hat im Moment auf jeden Fall keine Medaille verdient. Wir gucken mal gleich auf den 15-Tage-Trend. Das ist Frankfurt am Main als Beispiel. Sie sehen hier noch das Gedümpel unter der 20-Grad-Marke und dann kommt hier der Anstieg ab der zweiten Wochenhälfte, aber eben auch nur knapp über die 20-Grad-Marke. 25 Grad Sommertagsniveau, das wäre hier, selbst wenn die Unsicherheiten zunehmen, ist das eben nicht zu erreichen momentan. Wir gucken nach einer kalten Nacht, 5 bis 10 Grad in höheren Mulden, sogar leichter Frost auf einen Vormittag, wo es im Norden einzelne Schauer gibt. Sonst viel Sonnenschein, vor allen Dingen nach Osten. Von Westen kommen dichtere Wolken und am Nachmittag beginnt es dann hier mit den ersten Regenfällen. Die Schauer an der Ostsee gibt es weiterhin. 16 bis 20 Grad, die sehr verhaltenen Temperaturen und die Aussichten zeigen eben, dass der Norden ganz gut aussieht. Dienstag, Mittwoch dann bis 22 Grad, sonst bleibt es wechselhaft. Am Dienstag sind die Regenfälle im Westen am kräftigsten. Also mit diesen Aussichten kann ich einfach nur einen guten Start in die neue Woche wünschen.
Danke ebenso, Sven Plöger. Ja, das war's von uns. Ich übergebe jetzt an Max Mohr und Titelthesen Temperamente. Die Kollegen der Tagesschau bringen Sie um kurz nach 13:30 nochmal auf den Stand der Dinge. Und zu den Tagesthemen begrüßt Sie morgen an dieser Stelle Karin Mioska. Machen Sie es gut. Bis dahin.